Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, aufgezeichnet in Berlin, Grunewald, bei herrlichstem, frühlingshaftem Wetter. Da die Fenster geben den Blick frei auf Wälder, auf Seen, eine idyllische Landschaft, aber wir sprechen in den folgenden Minuten nicht nur über idyllische Dinge. Ich freue mich sehr, ich habe einen sehr außerordentlich erfahrenen Zeitzeugen, ehemaligen Politiker, Verfassungsrechtler, Intellektuellen bei mir und auch einen Mann, der es gewohnt ist, deutlich zu sprechen, nicht da in Watte verpackt, sondern noch, wie das gute Sitte ist, Klartext zu sprechen zu den interessanten Vorgängen, die wir ja jetzt erleben. Es bleibt kaum ein Stein auf dem anderen, weder in der deutschen Innenpolitik noch in der Außenpolitik. Und ich möchte ganz herzlich willkommen heißen in unserer Sendung Professor Rupert Scholz. Rupert Scholz ist ein Doyen, darf man sagen, auch der CDU-Politik. Er war beteiligt als Verteidigungsminister damals in der Regierung Kohl, auch an den sehr signifikanten Umbrüchen der Geschichte, an der Wiedervereinigung, dann eben als Verfassungsrechtler tätig, hat sich einen Ruf erworben in Deutschland, selbstverständlich auch über die deutschen Landesgrenzen hinaus, dann politisch auch in der Hauptstadt Berlin tätig als Justizsenator und Senator für deutsche Angelegenheiten. Ja, ich begrüße Sie, Herr Professor Scholz, und mache jetzt einen kleinen Kameraschwenk zu Ihnen. Ja, wir leben in interessanten Zeiten. Umbruch, Regierungsbildung in Berlin. Friedrich Merz, die Kameras sind auf ihn gerichtet. Sie kennen ihn. Sie haben ihn lange beobachtet, natürlich auch aus Ihrer politischen Erfahrung. Wird Friedrich Merz Kanzler? Gelingt es ihm, eine Regierung zu bilden? Wie sehen Sie das?
Ich denke, er schafft das und ich hoffe das auch, denn wir brauchen endlich einen regierungsfähigen Kanzler. Nach dem, was mein Namensvetter, mit dem ich glücklicherweise nicht verwandt bin, Olaf Scholz, so desaströs gescheitert ist, kann man nur darauf hoffen, dass unter Friedrich Merz Deutschland wieder handlungsfähig und einigermaßen intakt wird.
Sie kennen Friedrich Merz schon lange. Was sind seine großen Stärken? Wo liegen seine Schwächen?
Also seine Stärken sind mit Sicherheit, dass er einen klaren politischen Sinn hat, dass er auch strategisch denken kann, dass er Erfahrung hat. Es wird ihm immer vorgeworfen, er hätte ja noch nie regiert. Das ist überhaupt nicht entscheidend. Er hat außenpolitische Erfahrung, gerade auch im transatlantischen Bereich, und er hat in der Wirtschaft gearbeitet. Und gerade wenn ich mal die Situation Wirtschaft nehme, Deutschland abgestürzt, abenteuerlich abgestürzt, das wirtschaftlich und in der Wettbewerbsfähigkeit führende Land über Jahrzehnte Deutschland, Europas, abgestürzt auf Platz, weiß ich nicht, im letzten 24. Gerade da braucht man jemanden, der wirtschaftlich erfahren ist. Und da setze ich sehr auf Friedrich Merz.
Jetzt ist er aber nicht in einer besonders starken Position, auch in diesen Koalitionsverhandlungen. Sein Wahlresultat, er hatte so eine gute Ausgangslage, war in den Umfragen zuerst bei 33%, dann nicht einmal über 30%. Warum dieses mäßige, ja eigentlich schlechte Resultat angesichts der Herausforderungen?
Ich glaube, das liegt an grundlegenden Veränderungen unserer Parteien staatlichen Demokratie. Früher war das so, Sie sagen, die sprechen die 33% an. Die waren wahrscheinlich für Merz wie ein Traum. 28 sind es geworden. Er hat ein Plus, zwei schlechtes Ergebnis der CDU. Ein Plus nur von 5% gemacht. Das ist in der Situation, nach dem desaströsen Scheitern der Ampel, ist das viel, viel zu wenig. Früher hieß es in der CDU immer 40 plus. Jetzt war man schon den Vorstellungen und den Wünschen auf 30 plus. Und bei 28 ist man gelandet. Die CSU ist bei 37 gelandet. Für die CSU war mal 45 plus maßgebend. Das ist die Situation. Und das ist natürlich auch ein Beweis für Veränderungen und natürlich auch ein Stück Schwäche.
Aber warum, um hier gleich einzuhaken, die Veränderungen, das ist ja ein Phänomen. Auch die SPD ist brutal abgestürzt, die CDU, die klassischen Volksparteien, wenden sich die Deutschen von den Volksparteien ab, sie wenden sich anderen Parteien zu. Warum ist das? Was machen die Volksparteien falsch? Was hat die CDU falsch gemacht?
Also zunächst einmal, die Volksparteien haben vor allem eines falsch gemacht. Sie sind ich möchte ja mal sagen, fast hybride in ihrem Selbstverständnis geworden. Sie sind davon ausgegangen, parteienstaatliche Demokratie, was ein richtiger Weg war im Grundgesetz, Artikel 21, wo es heißt, die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ich unterstreiche mit. Die Parteien in ihrem Selbstverständnis haben das Wort mit vergessen. Sie haben wie sie entscheiden. Und das hat dazu geführt, dass die Parteien auch in vielfältiger Weise zu übermütig geworden sind. Die etablierten Parteien, sage ich jetzt ganz bewusst, die beiden großen Volksparteien, CDU, CSU und SPD, die eigentlich viel für die Funktionsfähigkeit, für den Erfolg der deutschen Demokratie geleistet haben. Aber sie sind nicht selbstkritisch mehr gewesen. Und der Absturz der SPD spricht Bände, 16%, schlechtestes Ergebnis der SPD seit allen Zeiten. Und das zeigt, wo sie eigentlich angekommen sind. Und sie sind nicht mehr das, was sie mal waren in der Aufnahme, in der Akzeptanz in der Bevölkerung. Die Bevölkerung hat inzwischen Zweifel an diesem parteienstaatlichen System. Das zeigt sich vor allem in dem Thema AfD. Die AfD wird von Merz und Co. ja gleichsam verketzert. Die sind ja gar nicht ernst zu nehmen und die sind ja auch gar nicht demokratisch und. Da bauen wir eine Brandmauer. Brandmauern in der Demokratie immer falsch.
Und sie sind auch verhandlungstaktisch falsch, wenn wir jetzt sehen, dass der Friedrich Merz ja gewissermaßen auf dem Serviertablett bei den Linken ist. Jetzt können ja quasi die größten Wahlverlierer ihn vor sich hertreiben.
Genau das ist der Fall. Man könnte fast sagen, Merz hat sich selbst eingemauert. Die SPD, auf sie ist er jetzt angewiesen in Koalitionsverhandlungen. Und die SPD wird ihre massiven Forderungen stellen. Und er ist buchstäblich erpressbar, weil er keine Alternative hat. Die Alternative wäre gewesen, mit der AfD das eine oder andere zu tun, was nicht notwendig heißen muss, mit ihnen zu koalieren. Aber allgemein nochmal ausgesprochen, in einer Demokratie, in einer pluralistischen Gesellschaft, muss man immer gesprächsbereit sein. Man muss argumentativ sich auseinandersetzen. Man kann aber nicht ausgrenzen. Das Brandmauergerede heißt Ausgrenzung. Jetzt nehmen wir mal die Situation in Ostdeutschland. Ostdeutschland ist heute weit über 30% Mehrheit AfD. Deutschland ist in einem gewissen Sinne zwischen Ost und West wieder gespalten, jedenfalls parteipolitisch. Aus meiner Sicht eine Katastrophe.
Das ist ja unglaublich, wenn man jetzt die Karten anschaut, ein geteiltes Land. Sie sind ein Politiker der Wiedervereinigung. Also Sie haben mit Helmut Kohl und auch den Ostdeutschen, die für die Freiheit, für die Demokratie gekämpft haben, Sie haben die innerdeutsche Grenze eingerissen, die Berliner Mauer zerstört. Und jetzt kommt ein CDU-Kanzler, wenn es denn schafft, der die Mauer wieder errichtet. Genau dort, wo die innerdeutsche Grenze war. Was geht Ihnen da durch den Kopf?
Unverständnis. Absolutes Unverständnis, aber auch ein Stück Trauer. Unverständnis vor allem deshalb, weil die Ostdeutschen mit ihrem Wahlverhalten meines Erachtens etwas gezeigt haben, was in einer Demokratie notwendig ist. Ein Stück auch parteipolitischer Sensibilität. Die Ostdeutschen haben natürlich nicht über Jahrzehnte erlebt, ich sag mal, die Dominanz der etablierten Parteien, die in Westdeutschland ja, eigentlich als unantastbar galten. Und wo man glaubte, dieses Unantastbarsein überträgt sich automatisch auch nach Ostdeutschland. Nein, die Ostdeutschen sind mit vielem nicht einverstanden politisch, was die etablierten Parteien, CDU, CSU und SPD gemacht, getan haben. Kritik in der Demokratie ist immer legitim, ist immer notwendig. Aber sie haben im Grunde ein gewinntes Bewusstsein entwickelt, den trauen wir jetzt mal nicht mehr. Warum soll man nicht mal was anderes probieren, mit der Konsequenz, die AfD zu wählen? Und das wohlgemerkt, hat eine Bevölkerung getan, die 1989 Herausragendes geleistet hat. Sie haben sich nämlich Freiheit und Demokratie erkämpft, was die Westdeutschen ja, wenn man so will, glücklicherweise nicht erst tun mussten nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber deshalb bin ich auch immer wieder eigentlich nicht nur bestürzt, sondern empört darüber, wenn von etablierten Politikern, CDU, CSU oder auch SPD, der AfD gegenüber und dem Wahlverhalten der Ostdeutschen der AfD gegenüber nicht nur gesagt wird Ausgrenzung, sondern ihnen teilweise sogar vorgeworfen wird, sie seien ja noch gar keine Demokraten.
Und es heißt ja, also in den Medien liest man ja vor allem auch, dass die Ostdeutschen keinen Sinn für die Freiheit, für die Demokratie hätten. Ja. Es gab da einen Ostbeauftragten, einen Herrn Wanderwitz, der das ja auch deklariert hat. Ja, wie sehen Sie das? Ich meine, Sie leben hier in Berlin, Sie kennen natürlich auch Ostdeutschland sehr gut. Ja, was sagen Sie zu solchen Einschätzungen?
Ich finde sie unerhört. Das, was sich der Herr Wanderwitz da erlaubt hat, das war nach der letzten Bundestagswahl, als die AfD noch gar nicht so stark war wie jetzt, da hat er sich hingestellt und als Ostbeauftragter, eigentlich der sich gerade besonders um den Osten kümmern sollte und ihn auch verstehen sollte, sich hingestellt und erklärt, die Ostdeutschen müssen erstmal Demokratie lernen. Das war eine Briskierung, eine buchstäbliche Beleidigung aller ostdeutschen Demokraten. Und die Ostdeutschen sind Demokraten. Und sie haben von ihrem demokratischen Wahlrecht Gebrauch gemacht. In der Demokratie sind alle Parteien zunächst gleich vor dem Wahlrecht und vor dem Wähler vor allem. Und wenn eine Bevölkerung zu über 30% eine bestimmte Partei wählt, ich muss die Partei nicht mögen, aber ich muss sie akzeptieren. Und ich muss vor allem gesprächsbereit bleiben. Und dieses Brandmauerdenken bedeutet im Grunde schon die Verweigerung des Gesprächs. Und das ist nicht in Ordnung.
Ist die Brandmauer letztlich ein Verrat am Erbe der CDU, der Partei der Wiedervereinigung?
Das würde ich so nicht sagen, aber ich erinnere einmal an Franz Josef Strauß. Franz Josef Strauß hat einmal etwas sehr Kluges gesagt. Die CDU, CSU muss aufpassen, dass niemals eine andere Partei rechts von ihr, also konservativer, neben der CDU, CSU entsteht. Aber genau das ist passiert. Und das ist wesentlich auch deshalb passiert, weil CDU, CSU unter der Ära Merkel vor allem sich immer weiter auch nach links entwickelt haben. Damit ist rechts im konservativen Bereich die Lücke immer größer geworden. Und in diese Lücke ist die AfD mit großem Erfolg, wie man sieht, hineingestoßen.
Die Brandmauer wird gerechtfertigt jetzt von Seiten Friedrich Merz, aber auch von Seiten der Linken. Ursprünglich kommt das ja sehr stark auch von der linken Seite, der Kampf gegen rechts, all diese Dinge. Es heißt dann, die AfD, da sei Nazis drin, da gäbe es Demokratie, verfassungsfeindliche Umtriebe. Sie sind Verfassungsrechtler. Ist die AfD eine verfassungsfeindliche Partei? Ist das Wort Nazi gerechtfertigt in diesem Zusammenhang?
Also das Wort Nazi zunächst finde ich eigentlich eine schlichte Verleumdung. Die AfD ist nicht nationalsozialistisch. Und wenn man ihr Programm und auch ihre politische Tätigkeit bisher mal zusammenfasst, sie ist im Parlament, in den Parlamenten ja überall, auch in den Landtagen, sie verhält sich wie jede andere Partei mit in der Wahrnehmung ihrer demokratischen Partizipationsrechte. Sie ist auch nicht verbietbar. Dieser besagte Herr Wanderwitz hat ja auch versucht, im Bundestag einen Mehrheitsantrag hinzubekommen für einen Verbotsantrag beim Bundesverfassungsgericht. Absurd. Absurd. Das Bundesverfassungsgericht hat zum Parteienverbot sehr klare Maßstäbe aufgestellt. Das heißt, da muss eine Partei oder eine Organisation gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung kämpfen und sie muss es vor allem in aggressiv kämpferischer Weise, man kann auch sagen damit in revolutionärer Weise tun. Nur dann kann sie verboten werden. Und selbst wenn ich einmal unterstelle, dass eine Partei wie die AfD in der einen oder anderen Weise vielleicht mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht einverstanden ist, sie tut ihren Protest nicht artikulieren in aggressiv kämpferischer Weise. Und das Bundesverfassungsgericht hat auch zum Beispiel immer wieder entschieden, dass ich auch unsere Verfassung ablehnen kann. Ich kann unsere Verfassung verurteilen. Das liegt in meiner Meinungsfreiheit. Und auch da gibt es auch zunehmend ja Probleme in der auch Missachtung der entsprechenden politischen Meinungsfreiheit des Bürgers heute. Aber lassen wir das mal beiseite. Das Entscheidende ist jedenfalls, die AfD zu verbieten, ist lächerlich, hat keine Chance.
Wie erklären Sie sich die Tatsache, dass in den deutschen Medien, nach meinem Eindruck, das, was Sie sagen, eigentlich gar nie geschrieben wird? Also die Verfassungsfeindlichkeit, die angebliche jetzt dieser Partei, die wird eigentlich wie eine Tatsache behandelt, selbst in angesehenen Medien wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, einer Welt. Diese Unterstellung, die läuft mit. Wie sehen Sie das? Warum sind Sie da offensichtlich ein einsamer Rufer hier in der publizistischen Wüste?
Naja, zunächst mal bin ich kein einsamer Rufer. Also zum Beispiel alle prominenten deutschen Verfassungsrechtler, ich glaube wirklich alle, ich beginne mit dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, sie alle haben gewarnt vor einem solchen Antrag, weil sie alle sagen, ein Parteienverbotsantrag hat überhaupt keine Chance. Und wenn ich die Medien nehme, ja, die nehmen das eine oder andere aus den politischen Parteien natürlich auf. Wobei ich auch denke, dass gerade in öffentlich-rechtlichen Medien mitunter, ja, ich sage nicht nur mitunter, sondern vielleicht manchmal auch zu viel linke politische Töne dominieren, statt objektiver, pluralismusgemäßer.
Aber es geht dann weit. Ich meine, wir haben in Deutschland einen sogenannten Verfassungsschutz. Das ist ein Organ der Regierung. Und auch dieser Verfassungsschutz tritt da mit ja, starker, objektiver Geltung gewissermaßen deklarierend auf, dass diese AfD gefährlich sei. Da müsse man einzelne Sektionen beobachten. Die sei da gesichert rechtsextremistisch. Was ist da Ihre Beurteilung?
Ich sehe diesen Verfassungsschutz in den letzten Jahren, vor allem seitdem der frühere Präsident Maaßen von Frau Merkel abgelöst worden ist, ein Fehler, und der dann eingesetzte Nachfolger Haldenwang das Kommando dort übernommen hat. Dieser Herr Haldenwang hat im Grunde sogar in verfassungsrechtlich hochproblematischer Weise operiert, wenn er zum Beispiel gesagt hat, auch man muss die Meinungsfreiheit auch unterhalb der Grenze des Strafrechts unterhalb, müsse man auch verfassungsschutzmäßig bewerten. Das steht ihm nicht zu, steht dem Verfassungsschutz nicht zu, widerspricht allen Grundsätzen, die das Bundesverfassungsgericht vorgegeben hat. Ich habe eben ja auch auf die Meinungsfreiheit zitiert. Der Verfassungsschutz hat in dieser Zeit unter Haldenwang eigentlich in verfassungsfeindlicher Weise immer wieder die Meinungsfreiheit eingeschränkt und damit auch die politische Freiheit, etwa von Organisationen wie der AfD. Dass jede der Verfassungsschutzparteien Organisationen beobachten muss, ob irgendwo verfassungsfeindliche Tendenzen oder Aktivitäten sind, das ist klar. Aber bitteschön nicht vor der Öffentlichkeit in der Form, dass man so rechtlich, gesetzlich verbindliche Maßstäbe beiseite lässt, zu Lasten entsprechender Organisationen.
Also hatte der US-Vizepräsident J.D. Vance in Ihren Augen recht, als er an der Münchner Sicherheitskonferenz sagte, die Meinungsäußerungsfreiheit in Europa ist heute in Gefahr. Man nehme in Europa die demokratischen Grundwerte des Westens zu wenig ernst.
Na gut, für den Westen insgesamt will ich das nicht beurteilen wollen, aber diese Worte von Vance sind ja hier sehr kritisiert worden von unseren etablierten Politikern. Ich muss sagen, ich habe die Rede gehört. Ich habe sie auch nochmal nachgelesen. Ich kann nur sagen, ich habe eigentlich nichts Wesentliches einzuwenden. Die USA sind das Mutterland der Demokratie, jedenfalls für uns Deutsche. Und das mit Recht. Wir haben viel von Amerikanern profitiert und gelernt. Und wenn ein amerikanischer Politiker meint, er mache sich Sorgen um die Meinungsfreiheit in Deutschland, muss ich das ernst nehmen. Und ich muss es deshalb vor allem ernst nehmen, weil es Tendenzen dieser Art, wie eben schon zitiert, leider gibt. Es gibt heute im Grunde Umfragen in Deutschland, insbesondere in Ostdeutschland. Etwa 40% der Deutschen sagen heute, sie haben das Gefühl, sie können ihre Meinung nicht mehr öffentlich äußern. In Ostdeutschland sind es 60%. Das sind alarmierende Daten. Alarmierende Daten. Und wenn Vance auf etwas in dieser Richtung, Entwicklung dieser Art auch kritisch, auch warnend hinweist, habe ich dazu nichts einzuwenden.
Sie haben es angesprochen, Deutschland hat Probleme, die Wirtschaft stagniert, ist rückläufig, Sie haben einen Exodus von Fachkräften, es gibt auch eine, sagen wir nicht allzu zuversichtliche Stimmung, was da die Wettbewerbsfähigkeit angeht. Kann Friedrich Merz diese Probleme lösen? Ist er ein standfester Reformpolitiker mit einer klaren liberalen oder liberal-konservativen Agenda?
Ich glaube schon, dass er das ist. Und ich denke, er kann es auch leisten, um nicht ganz genau zu sein, er muss es leisten. Deutschland ist vor allem wirtschaftlich in den letzten Jahren in alarmierender Weise abgestürzt auf Platz 24 unter den Industrienationen. Wir waren mal auf Platz 2. Und jetzt sind wir auf Platz 24. Das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein, würde man als Beobachter der letzten Jahrzehnte sagen. Aber das ist passiert. Hat viele Gründe, die natürlich wesentlich zusammenhängen auch mit der absurden Politik der Ampelregierung, die von Wirtschaft überhaupt nichts verstanden hat, überhaupt nichts, vor allem der Wirtschaftsminister nicht, Herr Habeck. Aber alles das sind verschiedene Faktoren, die jedenfalls heute eine wirkliche Wende fordern, eine wirkliche Reformwende. Und wenn Friedrich Merz Kanzler wird, da muss er hier die große Reform einleiten, die große Wende einleiten. Wenn er es nicht schafft, dann gute Nacht, Deutschland.
Durch die Alternativlosigkeit, die brandvermauerte Alternativlosigkeit des Friedrich Merz, muss er ja sehr stark Rücksicht nehmen jetzt auf die SPD. Und die SPD ist trotz ihrer superschwachen Stellung eigentlich in einer starken Position jetzt in den Verhandlungen. Wir sehen ganz aktuell, es gibt interessante Verwerfungen. Wir haben gehört, dieser Tage, Friedrich Merz gedenke, oder es könnte sein, dass man nochmal den alten Bundestag einberuft, um da ein sogenanntes Sondervermögen zu mobilisieren. Das sind Schulden eigentlich für die Bundeswehr unter Umgehung der Schuldenbremse. Jetzt ist ja der Friedrich Merz eigentlich ein Verfechter der Schuldenbremse, dass man nicht immer mehr Schulden machen soll. Ja, was passiert jetzt da? Wie schätzen Sie das ein? Gibt jetzt Friedrich Merz die Schuldenbremse auf? Wohin ist das richtig, dass man noch einmal diesen Bundestag einberufen möchte? Können Sie das erklären?
Also zunächst mal die rechtliche Seite. Der Bundestag, der alte Bundestag, der ja eigentlich abgewählt ist, ist im Amt. Das heißt, er kann Entscheidungen auch dieser Art treffen, rechtlich. Politisch muss ich sagen, wenn das geschieht, halte ich es für unverantwortlich. Man ist abgewählt und der neue Bundestag ist halt nur noch nicht konstituiert. Aber die Zukunft liegt bei dem neuen Bundestag, bei der neuen Bundesregierung. Und so fundamentale Entscheidungen wie etwa die Schuldenbremse zu ändern, aufzugeben oder zu reformieren, wie auch immer man das nennen will, das noch in einem Bundestag zu tun, der abgewählt ist, das ist politisch unverantwortlich und kann nur, was die Akzeptanz unseres politischen Systems angeht, nur zu vielen, nennen wir es einmal, Fehlschlüssen in der Öffentlichkeit führen. Ich warne.
Es gibt Probleme in der Innenpolitik, aber es gibt auch Bombeneinschläge in der Außenpolitik, jetzt symbolisch gesprochen. Das Treffen Zelensky-Trump im Oval Office, ein Eklat, eine Frontalkollision, könnte man sagen, eine Karambolage, die auch große Empörung jetzt auslöst hier in Deutschland, in der Politik, in den Medien. Wie haben Sie das erlebt?
Ich habe es gesehen im Fernsehen. Sicherlich ist man zunächst etwas irritiert. Man kennt aber doch im Grunde das Temperament von Herrn Trump. Herr Trump ist mit Sicherheit nicht der geborene Diplomat. Aber man muss auch hinzufügen, er ist der mächtigste Mann, das mächtigste Staatsoberhaupt in der Welt heute. Und ob man nun nicht einen solchen Mann auch in dieser Position ernst nehmen muss, diese Frage sollten sich viele heute stellen, die ihn in der Öffentlichkeit kritisieren. Wir Deutschen haben Amerika unendlich viel zu verdanken. Und ich erinnere übrigens nur, was ich als Kind noch miterlebt habe, etwa die Blockade Berlins. Ich war hier in Berlin, bin hier aufgewachsen. Auch ich habe immer die Freundschaft zu Amerika, zu den USA, für ein absolut notwendiges, dominantes Prinzip deutscher Politik verstanden. Und ich denke, ich habe damit auch immer richtig gelegen und wohlgemerkt auch im Einklang mit der absoluten Mehrheitsmeinung in Deutschland. Wenn jetzt ein Präsident da ist, der etwas andere Töne anschlägt, ja auch nicht nur übrigens gegenüber der Ukraine, wenn er wirtschaftlich zum Beispiel Amerika wieder im Wettbewerb stärken will mit Zöllen und Ähnlichem, liegt das in seiner politischen Entscheidungsfreiheit. Aber hier nun auch wiederum mit voreiligen, moralisierenden öffentlichen Urteilen, Verurteilungen auszusprechen, ist nicht die richtige Sache, ist nicht das, was Deutschland zusteht. Im Gegenteil. Man muss sich um das Verhältnis zu Amerika natürlich bemühen. Und das Verhältnis ist ja nicht nur politisch bestimmt von dem Präsidenten. Wir haben zwei Häuser in Amerika, vor allem, ich erinnere an den Senat. Auch hier hat zwar Toms Partei die Mehrheit heute, aber wer den amerikanischen Senat kennt, er weiß, dass das schon ein sehr, sehr selbstbewusstes und politisch hochgeflektiertes Organ ist. Das heißt, wenn ich unterstelle einmal, ich kriege nicht den halbwegs brauchbaren Gesprächs- und gemeinsamen Aktionsradius hin mit dem Präsidenten. Da muss ich mich um den amerikanischen Senat kümmern. Und wenn ich dort die richtigen Kontakte habe, werde ich genau das erreichen, was ich gerne erreichen möchte. Denn Trump kann nicht gegen die Mehrheitsmeinung im Senat tätig werden, obwohl er sie politisch hat, die Mehrheit. Aber der amerikanische Senat versteht sich nie, hat sie noch nie verstanden, etwa nur als verlängerter Arm des Präsidenten.
Die CDU ist die klassische Partei der transatlantischen Freundschaft, vor allem auch der Verbindung mit den Republikanern. Jetzt hören wir aber auch hier von Friedrich Merz etwas schräge Töne, könnte man sagen. Er hat nämlich zu einer gewissen Distanz aufgerufen oder in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kürzlich gesagt, er wisse gar nicht mehr, ob diese Vereinigten Staaten von Amerika noch wirklich in der gleichen Wertegemeinschaft da unterwegs seien, der man sich selber zugehörig fühle. Was würden Sie dem Friedrich Merz raten jetzt? Distanz zu Trump oder Partnerschaft mit Trump?
Es gibt nur eine Alternative und die heißt Partnerschaft. Partnerschaft mit Amerika auf der Grundlage der transatlantischen Partnerschaft, die über Jahrzehnte uns vor allem Sicherheit beschert und garantiert hat. Und selbst wenn es mit Trump vielleicht schwieriger ist als etwa mit seinem Vorgänger Biden, das ist in der Politik so. Damit muss man leben und das muss man dann gestalten. Und man muss auch immer wieder den Zugang zum anderen suchen und um die eigenen Standpunkte auch deutlich zu machen. Das ist normal in der Politik. Aber in der Öffentlichkeit nun über andere herzufallen, das geht immer nach hinten los.
Glauben Sie, dass sich die CDU mit Friedrich Merz jetzt abwendet von den Vereinigten Staaten, nachdem man ja sehr eng zusammengearbeitet hat mit den Demokraten, eigentlich mit den Linken? Verkehrte Welt, könnte man sagen. Oder ist das nur vorübergehendes Gerede, ein bisschen Interviewgetöse, oder glauben Sie, dass hier tatsächlich diese transatlantische Brücke, die Zugbrücke von der CDU, etwas hochgezogen werden könnte unter Friedrich Merz?
Nein, nein, das wird sie nicht. Und ich erinnere zum Beispiel daran, dass Friedrich Merz selbst mal Vorsitzender der Atlantikbrücke war. Er hat also ein sehr, sehr gutes und engagiertes Verhältnis zu Amerika. Und das hat er auch immer bewiesen. Und wenn er jetzt sich vielleicht ein bisschen kritisch da äußert, halte ich das auch nicht für so wichtig.
Empörung löst ja aus, vor allem der Plan von Donald Trump mit der größten Reizfigur neben ihm, nämlich mit Wladimir Putin zusammenzusitzen und einen diplomatischen Frieden auszuhandeln in der Ukraine. Das wird ja als fürchterliche Entgleisung gewertet, als Verstoß gegen alle zivilisatorischen Werte. Man müsse doch diesen Putin ausgrenzen, man müsse da die Ukraine dermaßen aufrüsten, dass sie die Russen militärisch besiegen könne. Wie beurteilen Sie diese Friedensdiplomatie von Trump, diese Gesprächsofferten, die er ja auch im Gespräch mit Zelensky offengelegt hat? Er hat gesagt, ja, ich bin da der Mittler, ich bin der Mediator zwischen den Russen und den Ukrainern. Ich stehe nicht auf der Seite der Ukrainer, ich stehe auch nicht auf der Seite der Russen. Ich bin einfach der diplomatische Vermittler. Wir müssen diesen Krieg jetzt beenden, möglichst schnell einen Waffenstillstand. Sie waren Verteidigungsminister. Ist das richtig? Würden Sie da mit Trump zusammenarbeiten oder würden Sie, ja, in London an einem NATO-Gipfel gewissermaßen ein bisschen das Bajonett aufpflanzen?
Bajonett aufpflanzen ist immer der falsche Weg. Nein, ich meine, Trump hat sich natürlich insofern selbst, ich möchte sagen, ein bisschen ein Fehler gemacht, als er ja großspurig schon im Wahlkampf erklärt hat, er würde diesen Krieg in 24 Stunden beenden. Das war sehr vollmundig und natürlich neben der Sache. Diesen Krieg kann man leider nicht in 24 Stunden beenden. Auf der anderen Seite, wichtig ist Und ich finde, das ist auch völlig egal jetzt, wie das von europäischer Seite gesehen wird. Wichtig ist, dass es endlich Fortschritte dort gibt. Und wenn die Amerikaner sind diejenigen, die die Ukraine am meisten und am besten, vor allem auch mit Waffenlieferungen, unterstützt haben. Ohne amerikanische Waffen hätten die Ukraine gar nicht so lange durchhalten können, wie sie es immer noch in bewundernswerter Weise geschafft haben. Hier von deutscher Seite wird ja mal erklärt, wir sind die zweitmeisten Stifter. Das stimmt, wenn man es von der rein finanziellen Seite nimmt. Aber in Deutschland war eine wirklich ganz entschlossene, konsequente Waffenlieferungspolitik nie gewährleistet. Der Bundeskanzler hat zum Beispiel die Lieferung des Taurus abgelehnt. Der Taurus ist eine hervorragende Rakete, die den Ukrainern unglaublich geholfen hätte. Aber aus Angst vor Putin hat man gesagt, das machen wir lieber nicht. Das heißt, die wirkliche Entschlossenheit, der Ukraine auch mit Waffen militärisch wirklich substanziell ernsthaft zu helfen, das war in Deutschland schon immer ein bisschen wackelig, um es so zu sagen. Die Amerikaner haben das in hohem Maße geleistet. Sie können aber auch noch mehr leisten. Und wenn ich jetzt die Gespräche, deren Einzelheiten ich nicht kenne, zwischen Putin und Trump einmal so sehe, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass Trump Putin klargemacht hat, er sei interessiert, dass der Frieden, der Waffenstillstand endlich kommt. Daran sind wir alle interessiert, vor allem natürlich auch die so geplagte Ukraine. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Trump gerade auch in seiner ja manchmal sehr drastisch direkten Art Putin gesagt hat, er könnte die Ukraine noch ganz anders unterstützen. Amerika ist die stärkste Militärmacht der Welt, militärisch, technologisch. Wenn die Amerikaner gerade in ihrer Militärtechnik und in ihrer Waffentechnik noch stärker die Ukraine unterstützen würden, könnte es für Putin echt ungemütlich werden. Und ich hoffe eigentlich, um es mal so zu formulieren, ich hoffe, dass Trump hier auch die richtigen und vor allem die nachdrücklichen Worte auch Putin gegenüber gefunden hat. Dass dies nicht in der Öffentlichkeit steht, liegt auf der Hand. Dass vielleicht Trump auch sagt, der Putin muss auch sein Gesicht wahren. Gesichtswahrung ist der Politik oft wichtig, ebenso überflüssig. Ich kann nur hoffen, dass diese Gespräche jetzt zu einem Erfolg führen.
Kommen wir von einer Zeit der Konfrontation, vor allem auch in den letzten Jahren, man hatte fast das Gefühl, wir steigen da in einen neuen kalten Krieg ein, kommen wir von einer Zeit der Konfrontation jetzt in eine Zeit der vermehrten Kooperation, weil eben keine der Großmächte stark genug ist, alleine zu bestimmen. Die Russen können nicht einfach der Ukraine ihren Willen aufzwingen, die Chinesen steigen zwar auf, aber die sind auch nicht so dominant und die Amerikaner müssen ja auch ihre Grenzen sehen, denn die haben große Probleme. Nehmen wir nur das Beispiel da von Los Angeles, die Glitzermetropole, wunderbar, da Hollywood und so weiter, aber sie haben nicht einmal genügend Wasser, um die Waldbrände zu löschen. Also alle haben Probleme und aufgrund der Probleme ist man am Schluss halt gezwungen, Kompromisse zu schließen und Verhandlungen zu führen. Ja, kommen wir in eine positive oder in eine positivere Zukunft der Zusammenarbeit, der friedlichen Koexistenz, wie man das einmal genannt hat, zurück?
Ich würde da mal sagen, das kann man nur hoffen. Aber ich denke, wir sind momentan in einer Phase, in der eigentlich sich Träume von einer bestimmten Globalisierung offenbaren als nicht erfüllt. In der Globalisierung hat man allgemein gesagt, wunderbar, freier wirtschaftlicher Wettbewerb natürlich, der muss auch bleiben, klar. Aber auch der Weg zu Wertegemeinschaften übergreifender Art, ewiger Frieden. Das Ende der Geschichte. Ein völlig falscher Begriff. Aber inzwischen sind wir in eine Situation ja gekommen, dass doch verstärkt wieder nationale Interessen, wo immer man ist und wie immer sie aussehen, in den Vordergrund geschoben werden, wo im Grunde deshalb auch Konfrontationen wieder häufiger und stärker werden, dass auch der wirtschaftliche bis hin auch militärische Wettbewerb in der Welt wieder stärker wird. Das heißt, wir leben in einer sehr, sehr unsicherer werdenden Welt. Und dass die oder diese Phase irgendwann auch wieder überwunden werden muss, das ist klar. Aber die Modelle, ich möchte ja mal sagen, die Modelle der Vergangenheit, die den Ost-West-Konflikt vor allem beendet haben, das war die westliche Werte- und Sicherheitspartnerschaft, Stichwort NATO. die NATO muss auch künftig bleiben. Die Europäer können darauf nicht verzichten. Wir brauchen sie. Und trotzdem wird man auch Öffnungen nach Osten und andererseits in andere Richtungen geben müssen. Die Europäische Union, eine großartige Zukunftsschöpfung, aber auch in ihr brechen ja zunehmend wieder doch nationale Sonderinteressen auf, wo man auch vorsichtig sein muss, wieder in der Vorabverurteilung. Ich nehme einmal in der Europäischen Union die osteuropäischen Staaten. Das führt übrigens auch zu dem Thema AfD, Ostdeutschland. Diese osteuropäischen Staaten, Polen, Ungarn, Tschechien und wie sie alle heißen, sie alle haben ja erst nach dem Ende des Ost-West-Gegensatzes den Weg zurückgefunden zur freiheitlichen Demokratie, zur Souveränität, also weg mit der Russland-dominierten Diktatur. Sie haben im Unterschied zu den westeuropäischen Staaten sehr viel später erst den Weg zu diesen Formen eben der freiheitlichen Demokratie gefunden. Und damit auch zu einer entsprechenden nationalen Identität und dem Bekenntnis dazu. Das braucht natürlich Zeit, wenn zum Beispiel von der Europäischen Union immer Ungarn und Polen kritisiert werden. Ja, sie seien ja gar nicht hinreichend europäisch in ihrem Denken. Ich halte das für eine völlig falsche Politik der EU. Die EU muss Verständnis haben für diese Länder. Und dass sie diesen Weg erst Schritt für Schritt hin, weg von der nationalen Sonderwegen und nationalen Souveränitätsbekenntnissen etc. hin zu einer integrierten Form der Gemeinschaft. Aber das haben ja auch die westeuropäischen Staaten erst lernen müssen über Jahrzehnte. Und so sehe ich das übrigens auch in Ostdeutschland. Viele in Westdeutschland, leider muss ich es wieder so sagen, Wessis, Ossis, verstehen gar nicht, sie sagen immer, die Ostdeutschen sind mit der AfD kritisch gegenüber der Europäischen Union, gegenüber dem Euro etc. Und da wird gleich verurteilt, oh, das ist ja unerhört und so weiter. Auch die Ostdeutschen haben erst 1990, selbst erkämpft im Übrigen, den Weg in die Freiheit und die Demokratie gefunden. Und auch zurück zu dem, woran sie immer festgehalten haben, teilweise mehr als Westdeutsche, nämlich dem Bekenntnis zur deutschen Einheit, zur nationalen Identität der Deutschen. Das darf man nicht verurteilen, im Gegenteil. Eigentlich müsste man dankbar dafür sein. Und ich bin manchmal der Meinung, manche Westdeutsche können den Ostdeutschen heute sehr, sehr viel lernen.
Erlauben Sie mir zum Schluss noch eine persönliche Frage. Sie sind geboren 1937, Sie haben den Untergang, wenn man so will, des Deutschen Reichs noch, des alten Deutschland erlebt, die Bombardierung von Berlin. Sie sind in den Trümmern aufgewachsen, dieser Stadt. Sie haben das unglaubliche Wunder der bundesrepublikanischen Wirtschaft, der Demokratie gesehen, den Kalten Krieg, Kuba-Krise, Mondlandung, Wiedervereinigung, all diese Dinge, die Europäische Union. Was ist das Wichtigste, was Sie aus dem Leben gelernt haben? Was ist sozusagen das Fazit, das Sie für sich gezogen haben, aufgrund all dieser ja unglaublichen Erfahrungen, die man ja als Zeitgenosse dieses 20. Jahrhunderts da mitgemacht hat? Was ist Ihre wichtigste Erkenntnis? Was haben Sie über das Leben gelernt?
Das ist eine ganze Menge, was man gelernt hat oder lernen musste. Aber ich denke, das Wichtigste ist eigentlich, man darf nie vergessen, sich zu bemühen, auch Verantwortung, in die man gestellt ist, wahrzunehmen. Man muss wahrhaftig bleiben und man darf nie Hoffnung verlieren. Die Hoffnung stirbt immer zuletzt.
Herr Scholz, ganz herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir verabschieden uns fürs Erste. Interessant und wir melden uns zurück, meine Damen und Herren. Ihnen einen schönen Tag. Bis bald und bleiben Sie zuversichtlich und, wie wir eben gehört haben, voller Hoffnung. Ich danke Ihnen.